Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Endlich gute Matches. Herzlich willkommen zum Daily Nummer 4, London Calling von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Ähnlich erleichtert wie ich ob der Qualität des heutigen Tages Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas. Wir haben es gerade sogar unabhängig voneinander zueinander gesagt, dass das doch mal eine Steigerung war, nachdem wir gestern getadelt haben und wie ich immer noch finde, zu Recht getadelt haben, die Qualität des zu Sehenden.
Es war wirklich gestern nicht so richtig toll und heute haben wir zumindest im ersten Satz bei Alexander Zverev gegen Novak Djokovic gutes Tennis, gutes bis sehr gutes Tennis gesehen und gestern und dann Cilic gegen Isner dafür, dass wir zwei Aufschlagriesen gegeneinander haben spielen sehen, fand ich das auch ein okayes bis gutes Niveau. Also das konnte man sich angucken, es war vor allen Dingen spannend und wir haben zum ersten Mal ein Dreisatzmatch gehabt.
Ja, das war eine erstaunliche Statistik. Wir waren bei 7 Matches, glaube ich, angekommen. Ja, ne? Genau. Ohne den dritten Satz. Hatte immer wieder verschiedene Einschätzungen auf Twitter gesehen, wie lange das schon her ist und was uns das alles sagt. Und wir wurden ja heute auch nochmal gefragt, woran liegt es, dass die Qualität vielleicht nicht so hoch ist. Da gibt es, denke ich, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Aber irgendwas schien im Zusammenspiel zwischen der Erschöpfung, den Spielern, die vor Ort sind und den Bedingungen nicht ganz zu klappen. Aber vielleicht war das heute Startschuss für mehr Unterhaltung in der zweiten Hälfte.
Lass uns doch mal gleich in die Ergebnisse reingehen. Wir haben heute Mittag oder heute Nachmittag das erste Einzel gehabt. Das war das Spiel von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Die beiden hatten in Shanghai vor ein paar Wochen gegeneinander gespielt. Da sind Alexander Zverev die Ohren lang gezogen worden. Muss man sagen, 6-2, 6-1 ging es damals für Djokovic aus. Da hat er den klar besseren Spieler oder da war er der klar bessere Spieler. Und da war Zverev damals sehr chancenlos. Heute hatte sich Alexander Zverev meiner Meinung nach eine neue Taktik zurechtgelegt. Über den guten ersten Aufschlag gehen und dann möglichst offensiv spielen. Und ich fand, die bis zum 4-4, bis zu den Breakbällen von Alexander Zverev, die er nicht vergeben hat, fand ich das ein sehr, sehr gutes Match. Und da hat mir wunderbar gefallen, wie Alexander Zverev offensiv gespielt hat, dass er ans Netz gegangen ist. Seine Aufschlagquote bis zum 4-4, ersten Aufschlag bei 84%. So hat man natürlich gegen jeden Spieler eine Chance, gerade wenn man Alexander Zverev heißt. Aber wie er die Taktik in der ersten, ich sag jetzt mal, Dreiviertelstunde umgesetzt hat, fand ich gut, fand ich richtig gut.
Ja, da würde ich dir zustimmen. War auch ein ansprechendes Match. Es gab ein Gefühl, wie Zverev Djokovic in Zukunft würde fordern können und dass er hier vielleicht derjenige Spieler ist, der ihn am meisten neben Kevin Anderson fordern kann. Wir müssen mal gucken, wie es um Federer steht. Natürlich ist bei dem das theoretische Potenzial am höchsten, aber Zverev schien höher oder näher heute an seinem eigenen Höchstpotenzial dran als Federer bisher. Und ich fand auch, dass er es sehr gut gemacht hat. Und das Spannende ist natürlich wirklich, es ging über den Aufschlag, dazu sage ich gleich auch noch was, aber für mich hat er auf einer Grundlinie in diesen ersten 8,5, 9 Spielen wirklich gut mithalten können. Er hat auf der Rückhandseite nicht den Kürzeren gezogen. Natürlich, es ist seine große Stärke, Aber die von Djokovic, muss man einfach sagen, ist die vermutlich beste zwei- oder doppelhändige Rückhand, die wir im Tennis im Moment haben. Und dass er da mitgehen kann, dass er auch auf der Vorhand nicht so von Djokovic gefordert wird, dass er dort jetzt total einbricht, das denke ich, waren sehr positive Zeichen für ihn. Es waren sehr methodische Ballwechsel, die beide geführt haben. Und es hat mir gut gefallen, dass er da dann eben auch durchaus klug vorgegangen ist. Und im Endeffekt hat er natürlich ein bisschen, nicht unbedingt Pech gehabt mit dem Lob, der nicht reinging, weil Djokovic das Netz einfach sehr klug zugemacht hat. Aber er hätte natürlich einfach, ich meine, er hätte 5 Zentimeter weiter nach links landen können und dann reden wir vielleicht sogar über ein ganz anderes Ergebnis. Und von daher, diese ersten 9 Spiele, die waren auf jeden Fall sehr spannend, auch für die Zukunft zwischen den beiden.
Ich habe mit Moritz Lang, mit dem ich auch noch gesprochen habe und was wir nachher noch hören, habe ich zwischendurch WhatsApp ausgetauscht und da sagte, nach den 3 vergebenen Breakbällen von Alexander Zverev, sagte er, ob wir uns da nicht noch später dran zurückerinnern. Und ich dachte nur, ja, das werden wir wohl danach, weil Novak Djokovic zu besiegen ist in diesen Tagen wirklich eine verdammt schwere Geschichte und eine verdammt schwere Sache. Und das hat sich dann gezeigt. Alexander Zverev war vielleicht noch etwas beschäftigt davon, dass er die 3 Breakbälle gegen Djokovic nicht verwerten konnte. Gerade, du hast es gesagt, der Lob, der ein paar Zentimeter links ins Ausgegangen ist. Und danach verlor er gleich seinen Aufschlag, auch mit dem 3. Satzball, und musste damit den 1. Satz hergeben. Das war ein bisschen bezeichnend dann auch.
Ist aber natürlich wirklich, was in dieser Art von Matches passiert. Das ist da, ich meine, das ist fast das schlimmste Sportklischee, was es gibt, dass diese Möglichkeiten genutzt werden müssen, aber sie müssen eben genutzt werden. Denn jemand wie Djokovic wird wenigen Spielern viele Chancen geben. Da muss er dann außer Form sein oder vielleicht einfach nicht höchst motiviert. Hier ist er beides. Und Djokovic hat, wie gesagt, hat das sehr geschickt gemacht, fand ich, in dem Moment, oder wo er merkte, dass er gelobt werden könnte. Und trotzdem ist es natürlich ein bisschen bitter für den Zverev. Was ich aber noch ansprechen wollte, was mir heute habe ich angefangen, so ein bisschen mit diesen Second Screen Statistiken der ATP rumzuspielen. Und was da auffiel, weil wir es auch in Wimbledon so häufig besprochen haben, war, dass die allermeisten Matches von den Spielern gewonnen und Spielern und Spielerinnen gewonnen werden, die in der Lage sind, die kurzen Ballwechsel für sich zu entscheiden. Und hier hatte bis zum Ende des Matches Alexander Zverev die Nase vorn. Er hat 28 zu 26 Ballwechsel gewonnen, die 0 bis 4 Schläge hatten. Und alles darüber hat Djokovic allerdings dominiert. Er hat da 33 von 44 Punkten gewonnen. Und das ist natürlich frappierend. Das kommt vornehmlich aus dem 2. Satz zustande. Es zeigt aber eben auch, wie ein Djokovic geschlagen werden muss. Und das ist über die schnellen Angriffe, die präzisen Angriffe, am besten natürlich einen fantastischen Aufschlagstag, ihn eben nicht in dieses Tennisschach reinkommen lassen, in dieses Bewegungsschach. So verliert man. Selbst wenn man so herausragend und so gut ist wie, oder herausragend begabt und so gut ist wie ein Alexander Zverev. Und daher hat er das fantastisch gemacht. Er hat in den ersten 8 Spielen eben wirklich versucht, schnell die Entscheidung zu finden. Er hat gut aufgeschlagen, und das dürfte die Taktik in der Zukunft gegen Djokovic sein. Er wird zwar nicht mehr so abstinken in den langen Ballwechseln, wie es ihm hier passiert ist, aber fast jeder Spieler zieht den kürzeren, wenn es darum geht, lange Ballwechsel gegen Djokovic zu spielen.
Ich habe die Statistik eben erwähnt, 84% erster Aufschläge bis zum 4:4. Das war eine überragende Statistik von Alexander Zverev, und genau so muss er ankommen. Und dann konnte er heute, und das ist mir aufgefallen, mehrfach seine Rückhand-Longline zum Beispiel durchsetzen. Und er hat dann Winner geschlagen mit der Rückhand. Die Rückhand, die nach wie vor der stärkere Schlag ist im Repertoire von Alexander Zverev, die konnte er heute diverse Male gewinnbringend einsetzen. Sowas muss man dann allerdings auch über 2 Stunden und 3 Sätze schaffen, beziehungsweise bei Grand-Slam-Turnieren dann vielleicht noch 1,5 Stunden länger und 2 Sätze länger. Und das wird dann wahrscheinlich dann auch das große Ziel sein von Alexander Zverev und Ivan Lendl in der Offseason, genau an solche Peaks ranzukommen.
Ja, da nehme ich jetzt nochmal diese Statistiken, weil sie hier gerade vor meiner Nase sind. Da geht es darum, wie schnell im Durchschnitt die Vorhände und Rückhände waren. Und bei Zverev waren es ungefähr 15 km/h jeweils mehr auf der Vorhand und auf der Rückhand. Und das ist natürlich, was ihm dann auch erlaubt, wenn er einen guten Angriffsball bekommt, den halt schnell durchzuziehen. Weil er weiß, ich habe genug Speed in meinen Schlägen drin, um durch die Abwehr von Djokovic durchzukommen. Das Problem ist halt, das konstant abrufen zu können. Weil das natürlich immer ein gewisses Risiko beinhaltet, auf höheres Tempo zu gehen. Und Djokovic wirklich, wenn diese Statistiken stimmen, dann hat er heute im Durchschnitt 91 km/h auf der Vorhand und 95 auf der Rückhand geschlagen. Aber beides ultra präzise. Und durchaus ja auch, das hat man immer wieder gesehen, wenn er in Bedrängnis kam, war er in der Lage, zum Beispiel wunderbar Spin reinzulegen in seine Vorhand und einfach mal einen Zwerg-Effekt zu drängen oder eben den Platz zu öffnen mit einem Winkel. Und das hat er sehr klug gemacht. Und da gibt es Wege gegen, aber es ist die Frage, ob der Weg dagegen für einen Zverev ist, in noch längere Ballwechsel einzusteigen oder zu gucken, dass er da eben mithält, oder ob der Weg halt ist, hey, ich habe so viele Waffen in meinem Spiel, ich kann wirklich, wirklich anderweitig Matches für mich entscheiden. Zum Beispiel als Andy Murray seine Höchstphase hatte, und das war zumindest zum Teil, als er mit Ivan Lendl zusammengearbeitet hat, da hat er seinen ersten Aufschlag als absolute Waffe entwickelt und war in der Lage, über die Vorhand schneller Ballwechsel zu entscheiden. Vorher hat er ihn immer so ein bisschen reingeloopt, also wirklich so ein bisschen mit so einem Bogen reingespielt, und am Ende war er einfach in der Lage, beide Schläge die Linie entlang zu spielen, auf hohem Niveau. Und das war so ein bisschen die Grundidee von Lendl gewesen. Und wenn wir das wiederfinden in einem Zverev, dann kann es für ihn wirklich noch sehr weit nach oben gehen. Aber er braucht Konstanz auf diesem Niveau.
Er braucht die Konstanz, die hatte er im zweiten Satz nicht mehr, und im zweiten Satz ging es dann relativ schnell. Dort holte sich der Novak Djokovic das erste Break, und dann war der Widerstand auch gebrochen von Alexander Zverev, und dann ging es am Ende mit 6:1 sehr schnell. Ich hatte in der Pressekonferenz dann nochmal die Möglichkeit, Alexander Zverev auf diese Situation bei 4:4 anzusprechen, und da hören wir jetzt mal rein.
Sie haben eben schon gesagt, dass bei 4-4 der Wendepunkt war, diese drei Breakbälle, die Sie da vergeben haben. Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, oder haben Sie überhaupt noch darüber nachgedacht während der Pause? Wie lange braucht man, um sowas dann abzuschütteln? War ja relativ
eng. Nee, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob du bei 5-4 eigenen Ausschlag für den Satz servierst oder 4-5 hinten liegst, vor allem gegen Novak. Und machst du ein paar keine ersten Ausschläge und dann musst du mit dem zweiten Ausschlag spielen, ist er in der Rallye drin. Ich meine, es ist immer nicht so gut gegen ihn, aber gut, ich meine, solche Dinge passieren, wie schon gesagt, er ist Nummer 1 in der Welt. Auch deswegen, er ist in solchen Situationen wahrscheinlich der beste Spieler auf der Welt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich am Freitag ein gutes Match spielen werde. Es wird ein komplett anderes Match werden gegen John Isner, und ich werde versuchen, dort gutes Tennis zu spielen und ins Halbfinale kommen. Das ist mein Fokus jetzt.
Ja, letzten Endes hat er das dann auch bestätigt. Dafür ist Novak Djokovic die Nummer 1 der Weltrangliste, weil er diese Leistung konstant abrufen kann, weil man noch immer einen Ball mehr spielen muss, um Djokovic zu überwinden. Er ist einfach so eine Ballwand. Er ist einfach jemand, der so präzise spielen kann, bei dem es so leicht aussieht, der aber in der Defensive einfach so unglaublich überragend ist. Und das muss man dann erstmal schaffen, wie gesagt, über die lange Zeit Djokovic dann an der Grundlinie zu halten, dann auch dafür zu sorgen, dass Djokovic nicht in seine Komfortzone kann, also dass er einfach nur die Bälle verteilt und ansonsten aus der Defensive heraus arbeitet. Und das sind ja durchaus Dinge, an denen Alexander Zverev noch gerne wird arbeiten können.
Ja, an denen aber allerdings auch alle anderen arbeiten müssen. Ja. Du hattest bei uns auf @ChipInCharge diesen Tweet retweetet, der listete, dass Djokovic mit diesem Sieg heute gegen alle Top-10-Spieler ein positives Head-to-Head hat. Und das sind ja durchaus Sachen, die es dann auch in Betracht zu ziehen gilt, wenn es darum geht, wer vielleicht der dominanteste, beste oder überragende Spieler in einer bestimmten Ära des Tennis war. Es spricht sehr für ihn, wie er wirklich in der Lage war und ist, die verschiedensten Gegner mit seinem zwar immer leicht angepasst, aber im Endeffekt seinem Spiel dahin zu manövrieren, dass sie die Art von Tennis spielen müssen, die sie nicht spielen wollen, aber Novak Djokovic besser kann als jeder andere. Und das macht er halt einfach auf überragende Art und Weise. Das hat man dann eben hier auch wieder gesehen. Denn wir können davon ausgehen, selbst wenn Zverev im zweiten Satz drin geblieben wäre, sagen wir, den gewinnt er noch 7-5. Die Chance ist immer noch sehr hoch, dass Djokovic sich den nächsten mit 6-4 holt, weil er das Niveau einfach durchhält und durchhält und durchhält.
Ja. Ja, so einfach ist es manchmal, ne? Und Novak Djokovic will erstmal besiegt werden. Ich habe heute überlegt, der Novak Djokovic, als er alle 4 Grand Slams gehalten hat, und ich spreche auch mit Moritz Lang da auch nochmal drüber, beziehungsweise da habe ich mit ihm offline drüber gesprochen, der Novak Djokovic, der die 4 Grand Slams gehalten hat, wie weit ist der Novak Djokovic von Ende 2018 von dieser Form entfernt? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einen weiten Weg gehen müssen, um den Novak Djokovic zu sehen, der damals alle 4 Grand Slams gehalten hat.
Es wäre super spannend, sich diese Periode nochmal anzuschauen. Denn ich bin mir sicher, sie war nicht so dominant, wie sie jetzt, also sie war natürlich unglaublich dominant, sie war urdominant, aber sie war, wahrscheinlich hat es eben auch kleine Wellentäler darin gegeben oder Tage, an denen es nicht so gelaufen ist. Es sind sehr viele 6-0, 6-1 und was weiß ich in Erinnerung, aber ich bin sicher, es waren kleine Täler drin und auch in den letzten 6 Monaten, von denen wir jetzt sprechen, waren ein paar Täler drin, aber es waren sehr hohe Hochs drin und vor allem auf so unterschiedliche Art und Weise. Es gab Turniere, die er dominiert hat, es gab Turniere, wo er schlecht gespielt hat und doch irgendwie noch die Kurve bekommen hat, es gab US Open, wo er die letzten beiden Matches überragend bestritten hat, es gab Wimbledon, wo er wirklich durch dieses Halbfinale, wahrscheinlich das Match des Jahres auf Herrenseite durchgekommen ist, den ja überragend spielenden Rafael Nadal dort besiegt hat. Und es waren ganz unterschiedliche Gesichter von Djokovic. Und das hat ihn ja damals so ausgezeichnet, dass er auf jede Situation eine Antwort hatte. Und im Moment hat er auch auf jede Situation eine Antwort.
Ja, er hat sie auf jeden Fall. Und er ist jetzt fürs Halbfinale schon qualifiziert, weil nämlich Marin Cilic gegen John Isner gewonnen hat in 3 Sätzen. Es reichte ihm schon ein Satz. Also Djokovic reichte schon einen Satzgewinn von Cilic, um ins Halbfinale zu kommen. Den hatte Cilic dann geholt im 2. Satz, nachdem er den ersten noch herzzerreißend quasi mit 6-7 verloren hatte und Cilic damit den 3. Tiebreak hintereinander verloren hat. Und wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, diese Sätze, die Marin Cilic so ein bisschen verhühnert hat. Zum Beispiel der 1. Satz gegen Alexander Zverev, den er eigentlich hätte gewinnen müssen. Und auch hier sah es wieder so aus, ja, es geht wieder den bekannten Weg von Marin Cilic bei den ATP-Finals, weil er hatte erst ein Match vor diesem Match hier gewonnen und das war gegen Kei Nishikori in einem Dead-Rubber-Match. Aber Marin Cilic hat irgendwann seinen Return gefunden und den hat er auf beeindruckende Art und Weise gefunden, weil er zwischendurch hintereinander, 3-mal hintereinander John Isner dessen Aufschlag abgenommen hat. Und ich habe keine Statistik darüber, aber das wird nicht häufig passiert sein in John Isners Karriere, dass er 3-mal hintereinander seinen Aufschlag verloren hat. Am Ende heißt es 6-7, 6-3, 6-4 für Marin Cilic gegen John Isner im ersten Dreisatzmatch dieser ATP-Finals im Einzel und in einem erstaunlich guten Match, was wir heute erlebt haben. Weil damit habe ich nicht gerechnet, dass die beiden wirklich ein ordentliches Spiel, dafür, dass es 2 Aufschlagriesen sind, ein ordentliches Spiel liefern können und dass die Zuschauer dann auch begeistert.
Es war vor allem die Frage nach Cilic. Wir wussten, Isner wird schon irgendwie eine okaye Leistung abrufen. Er hat immer eine recht stete Leistung, weil natürlich sein Spiel immer aus denselben Komponenten zusammengesetzt ist, die er auch meistens abrufen kann. Cilic hat sich aber so volatil präsentiert, da hier in den letzten Monaten, dann ja wirklich, ich hatte das auch nochmal auf Twitter gesehen, jede seiner Niederlagen in den letzten 6 Monaten kam aus einer quasi dramatischen Position, dass er dann auch noch fast geschafft hätte, den 3. Satz auch noch abgegeben, wo er ja ehrlich, den auch mit 6-1 hätte gewinnen können. Es hätte alles so gut gepasst. Und der Sieg für ihn wird sicherlich ein sehr wichtiger sein. Es ist das erste Live-Match, was er gewinnt. Also eines, bei dem es um was geht. Er hat auch eine Chance, noch ins Halbfinale einzuziehen. Er ist ja jemand, der durchaus gute, enge Matches gegen Djokovic liefern kann, auch wenn er meistens gegen ihn verliert. Und was mir hier bei dem Match dann auch auffiel, als ich da auch so ein bisschen mit den Statistiken rumgespielt habe, er hat es geschafft, seine Return-Position besser anzupassen, als was Isner geschafft hat. Isner ist relativ gleich in der Taktik geblieben und die hieß, beim ersten Aufschlag von Cilic ist er nah an der Grundlinie geblieben, ist hohes Risiko gegangen, beim zweiten ist er ein klein bisschen zurückgegangen. Cilic ist beim ersten ein bisschen zurückgegangen und beim zweiten näher an die Linie rangekommen und hat dadurch dann auch Isner so ein bisschen den Kick wegnehmen können, hat geschaut, dass er Isner da permanent unter Druck setzt und er hat variiert und hat dadurch dann so ein bisschen das Return-Spiel an sich gezogen. Während Isner da, das muss man halt auch generell festhalten, jetzt taktisch nicht der variabelste Spieler ist, sondern so, ja, normalerweise seinen Stiefel runterspielt und das halt auf sehr hohem Niveau. Und darum ist er einer, der erstmal geschlagen werden muss, aber Cilic hat heute eine Leistung abgerufen, die ihn eben schlagen konnte.
Ja, und er hat sie, wie gesagt, in den entscheidenden Situationen hat er die Leistung abgerufen und vor allen Dingen die Returns abgerufen. Wie gesagt, 3-mal hintereinander ist das Aufschlag abnehmen, gelingt nicht jedem. Marin Cilic ist es heute gelungen und man hat ihm die Erleichterung hinterher angesehen, wie sehr ihm dieser oder wie viel ihm dieser Sieg bedeutet hat. Und er hat wirklich eine gute Leistung gebracht und du hast es gerade gesagt, er ist noch im Geschäft drin, um den 2. Platz. Alle haben noch eine Chance, hier ins Halbfinale zu kommen. Selbst John Isner hat noch eine Chance. Alexander Zverev wird gegen John Isner gewinnen müssen, um ins Halbfinale einzuziehen. Wenn er verlieren sollte, Ich habe im Moment das nicht ganz vor Augen, aber ich glaube, dann wird es nicht reichen fürs Halbfinale. Deswegen, er wird
gegen. Ich bin mir nicht sicher. Hat er nicht 2-2 Sätze und Cilic 2-3?
Ja, 2-2 und Cilic hat 2-3, ja.
Ja, also glaube ich, egal wie er gewinnt, nein. Jetzt habe ich es leider nicht vor mir. Sagen wir, Zverev gewinnt mit 2-1, dann wäre er bei 4-3 Sätzen, dann müsste Cilic schon in 2 Sätzen gewinnen, um durchzukommen. Und gewinnt Zverev in 2, kann Cilic ihn nicht mehr einholen, auch nicht bei einem eigenen Sieg, würde ich jetzt mal sagen. Aber alles nur geraten. Es ist auf jeden Fall eine enge Geschichte.
Am besten Alexander Zverev gewinnt gegen John Isner. Und Zverev wurde auch noch darauf angesprochen in der Pressekonferenz, wie denn das aussieht mit dem letzten Jahr, wo er da ja damals auch das zweite Spiel gegen Roger Federer verloren hatte, dann mit viel Selbstbewusstsein in das Match gegen Jack Sock reingegangen war und das dann am Ende verloren hatte. Er sagte, das ist ein ganz anderes Spiel jetzt mit John Isner und da muss ich gar nicht drauf achten, das ist eine ganz andere Geschichte. Von daher, da will er auch gar nicht mehr so an letztes Jahr denken. Aber wir haben noch eine Stimme von Novak Djokovic, der heute dann auch darauf angesprochen worden ist, dass die Spannung in den letzten Tagen einfach sehr gefehlt hat und woran das seiner Meinung nach liegen würde. Und da hören wir jetzt mal rein.
I'm not really sure. Nothing really necessarily to point out as the main reason for that happening. I don't think you can say, well, you know, it's because it's a, you know, a lot of players are tired or whatever. I mean, for sure. I mean, you know, substance is not as it is when you start a season, but at the same time, you know, we've seen some thrilling matches in three setters before this year, you know, in the previous years that we had in 0-2. So I don't see any particular reason. It just happens. And I guess, you know, winning the first set really counts this year. You know, then you're, I guess, mentally have quite an edge.
Also auch Novak Djokovic hat noch nicht so richtig die Patentlösung dafür entwickelt, warum es nicht so spannend ist. Alexander Zverev hat gesagt, Leute, die Saison ist einfach zu lang. 10,5 Monate sind wir jetzt schon dabei. Nächstes Jahr kommt dann noch das Davis Cup Finale dazu, beziehungsweise die Davis Cup Finalwoche. 6 Wochen später gibt es dann die erste ATP-WM. Da gibt es hier morgen eine Pressekonferenz dazu. Da werde ich dann auch vor Ort sein. Also es gibt verschiedene Erklärungsansichten. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Heute, wie gesagt, sind wir schon verwöhnt worden, dann auch mit gutem Tennis. Und von daher kann man jetzt ja auch nach vorne schauen, wo wir schon die erste Kritik bekommen haben, dass wir zu streng sind.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Kritik war. Vielleicht waren wir zu streng, aber es war auch angemessen, denke ich. Und er hat in der Pressekonferenz was angesprochen, was ich schon oder was er jetzt sich sehr ein bisschen auch aufs Schild geschrieben hat in den letzten Wochen, und das ist, die Saison ist zu lang. Es bräuchte 2-2,5 Monate Off-Season, glaube ich, hatte er gesagt in der Antwort. Und das ist ein interessanter Ansatz. Es ist halt wirklich ein sehr schwieriger Ansatz, der weiß ich nicht, ob er gelöst werden kann. Weil natürlich für jemand wie Zverev ist die Saison zu lang. Für andere ist sie wahrscheinlich selbst bei 11 Monaten zu kurz, weil sie bei den allermeisten Turnieren nicht über die erste Runde hinauskommen und irgendwo ihre Punkte und ihr Geld holen wollen. Und das ist ein Widerspruch, der schwer aufzulösen ist. Vielleicht ist er so aufzulösen, wie die WTA es im Moment macht. Da ist die Saison offiziell vorbei. Trotzdem laufen gerade 2 sehr große Challenger in Houston und irgendwo in Taiwan, glaube ich. Genau. Und dort sind einige hundert Top 100 Spielerinnen im Einsatz. Und die können also weiterhin ihr Geld verdienen, während die Top 50 eben wirklich im Urlaub sind. Und vielleicht ist so eine gesponserte Tour die Idee, die dann halt noch 2, 3, 4, 5 Wochen weiterläuft. Es wäre zumindest mal überlegenswert. Und wenn Zverev in die Position kommen sollte, in der er wirklich Einfluss nehmen kann, vielleicht ist es das, was er sich auf die Fahnen schreibt.
Die PGA Tour, da macht das zum Beispiel auch im Golf. Die haben im Oktober ihre Tour-Finals. Danach geht die Saison quasi nahtlos weiter. Aber da spielen dann nur die in den hinteren Reihen platzierten Spieler mit. Von daher, auch das wäre ja mal eine Überlegung wert. Aber Alexander Zverev ist im Moment ein großer Fürsprecher einer kürzeren Saison. Und da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch weitere Diskussionen haben.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund bis da ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
Höre jetzt alle Geschichten auf
meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Wir haben nicht nur Diskussionen über den Kalender, sondern wir haben auch doppelt noch, was heute gespielt worden ist. Und heute auch zwei sehr schöne Matches, die wir heute hatten. Wir haben heute Abend zum Beispiel das Match zwischen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut auf der einen Seite gesehen und Lukas Kubot und Marcelo Melo auf der anderen Seite. 6:2, 6:4 hieß es am Ende für Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gegen Kubot und Melo, die beide nicht wirklich gut drauf schien. Marcelo Melo hatte große Probleme bei seinem eigenen Aufschlag, hat ihn mehrfach verloren. Auch Kubot hatte Probleme mit seinem Aufschlag und dann bekamen sie immer mal wieder Returns von Pierre-Hugues Herbert reingebraten und Herbert und Mahut nutzen das ja auch quasi als Generalprobe für das Davis-Cup-Finale nächste Woche, haben mir einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, es waren ja so ein bisschen die beiden Teams, die in kleinen Dramen involviert waren im ersten Match. Mahut, der über diese Begrenzung gefallen war, die um die Linienrichterstühle drum ist oder diese Position und sich da leicht verletzt hatte und dann nachher in der Pressekonferenz eine Drama-Unterstellung von seinen Gegnern bekommen hat und die dann aber abgewehrt hat. Und dann Melo, der abgeschossen worden war von Jack Sock auf durchaus interessante Art und Weise. Sock hat nicht viel Rücksicht auf den Körper von Melo genommen und die beiden kamen dann hier wieder zurück und es ist immer noch so ein bisschen schwer zu sagen, wer das Doppelturnier für sich entscheidet. Wahrscheinlich sind es am Ende Sock und Brian, ist die langweilige, aber auch logische Wahl irgendwo. Trotzdem Mahut und Herbert, das ist ein Paar, bei dem ich so interessiert bin, wie lange sie das wirklich noch überhaupt durchziehen oder durchziehen können auf dem Niveau.
Pierre-Hugues Herbert, mit dem hatte ich Anfang des Jahres in Rotterdam, als ich damals beim 500er-Turnier war, hatte ich mit ihm gesprochen und hatte damals über seine Ziele mit ihm damals gesprochen. Und ich habe heute die Gunst der Stunde genutzt und habe mit ihm dann nochmal ein kleines Interview geführt, auch über seine Aussagen von damals und wie er das Match heute gesehen hat, beziehungsweise das Turnier bislang gesehen hat und was er zum Davis Cup sagt, was nächste Woche dann stattfinden wird. Und da kamen etwa 3 Minuten raus, da hören wir jetzt mal rein.
Pierre-Hugues Herbert, ein Sieg oder heute der überzeugende Sieg, Montag die Niederlage. Wie fällt der Zwischenfazit jetzt nach 2 Spielen hier heute aus?
Ja, es war Montag nicht unser bester Tag. Also es ist das 4. Jahr, dass wir hier sind und es waren schwere Zeiten seit dem ersten Jahr. Wir haben nicht geschafft, unser bestes Tennis hier zu spielen, aber Es war heute sehr gut, war unser bestes Match seit 4 Jahren und ja, wir sind heute sehr froh und sehr froh wieder noch in der, wie sagt man das?
Wettbewerb.
Ja, im Wettbewerb zu sein, weil wenn wir heute verloren hätten, dann wären wir rausgegangen und wir werden uns konzentrieren auf das nächste Spiel, das am Freitag ist und versuchen mit den gleichen Level halt auf den Platz zu kommen.
Aber die Verletzung von Pierre-Hugues Herbert vom ersten Spiel hat heute nichts ausgemacht.
Also
Von Nicola.
Nein, es hat nicht viel ausgemacht. Mhm. Also wir haben gestern wieder gespielt und die sehr gute Nachricht war, dass er 50 Minuten spielen konnte und er hat sich bewegen können. Deswegen war das sehr gut. Sehr gute Nachricht und heute hat er keine Schmerzen mehr, also gar keine Schmerzen mehr gehabt und wir haben halt spielen können. Deswegen
Sie haben jetzt diese Woche das Highlight, nächste Woche dann noch in Lille das Davis Cup Finale. Wie sehr spukt das schon im Hinterkopf rum oder können Sie wirklich das abschließen und sagen, ich konzentriere mich hier oder wir konzentrieren uns jetzt hier nur auf dieses Turnier?
Also es ist nicht einfach, aber wir haben das schon erlebt letztes Jahr und wir haben ja deswegen wir wissen jetzt, wie wir uns benehmen müssen, um, um halt hier gut zu spielen. Und das Beste ist, die beste Vorbereitung für Davis Cup Finale ist, hier gut zu spielen, weil hier sind die besten Teams der Welt. Mhm. Und wenn wir hier gut spielen, dann werden wir eine Chance haben, auch in, im Davis Cup Finale gut zu spielen.
Ja. Eine Frage noch. Wir beide haben zusammen in Rotterdam miteinander gesprochen. Damals haben Sie zu mir gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Doppel dieses Jahr machen muss. Ja. Und mit Nikola, er kommt nicht in das gleiche Turnier wie ich im Einzel. Ich möchte unbedingt unter die Top 50 kommen. Ja. Und ich musste ein bisschen priorisieren. Ja. Jetzt waren Sie letzte Woche, waren Sie 50. Jetzt sind Sie 55. der Einzelweltrangliste. Haben zusammen dann noch die French Open zusammen gewonnen. Das Jahr kann nicht so schlecht für Sie gelaufen sein.
Nein, nein, das Jahr ist gut gelaufen. Und wir haben es geschafft, hier zu sein und nur 10 oder 11 Turniere zu spielen. Mhm. Und es ist schon mal was Großes. Also wir haben es geschafft, auch durch dieses Roland-Garros-Titel. Aber Einzel habe ich nicht besser geworden auch. Mein Ranking, also ich war nur eine Woche im Top 50, aber es ist schon mal was sehr Positives. Und ich hoffe, es geht so weiter für nächstes Jahr. Und natürlich hoffe ich halt, noch ein besseres Ranking im Einzel zu haben und auch schon wieder hier am Ende des Jahres zu sein, nächstes Jahr.
Und vielleicht 2019 als Davis-Cup-Sieger starten. Und
das wäre natürlich das Beste, aber das wäre unglaublich. 2 Jahre hintereinander wäre unglaublich.
Viel Erfolg.
Dankeschön. Danke.
Dankeschön.
Danke, sorry.
Ja, Pierre-Hugues Herbert kann durchaus seine Saison als erfolgreich bezeichnen. Er wollte unter die Top 50, er wollte Doppel etwas weniger priorisieren. Jetzt ist er bei der ATP, bei den ATP-Finals im Doppel. Im Einzel ist er letzte Woche 50. gewesen. Und hat auch noch einen Grand Slam im Doppel gewonnen. Kann man nicht so richtig gegen was sagen, ne?
Ja, vor allem 50 ist so eine interessante Position im Herrentennis, weil das in den meisten Fällen den Zugang zu den Masters-Turnieren garantiert. Es kann so ein bisschen ein doppelschneidiges Schwert sein, weil einerseits, da können die großen Punkte gemacht werden, da können schon 1-2 große Resultate dazu führen, fast die ganze Saison in den Top 50 zu verbringen. Das Problem ist, sie werden dann halt auch alle im Ranking gut geschrieben. Und wenn am Ende bei 7 von 9 Turnieren irgendwie nur die erste Runde stand, dann belastet das Ranking sehr. Und das ist immer so ein bisschen der Litmus-Test für Spieler. Wie gehen sie damit um? Wie weit können sie ihr Niveau heben? Eigentlich sollte das Spiel von Herbert ihn schon in der Ranking-Region halten können. Ich meine, jemand wie Stepanek hat es damit sogar in die Top 10 geschafft, wenn sie sich auch nicht komplett ähnlich sind, aber eben auch nicht richtig unähnlich. Und ich bin bei ihm sehr gespannt, wie er mit diesem neuen Umstand wird umgehen können, wie er sich da wird behaupten können in diesem Ranking-Region.
Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben auf jeden Fall noch eine Chance, hier weiterzukommen, in das Halbfinale zu kommen. Oliver Marach und Mate Pavic haben diese Situation nicht mehr. Nein, Entschuldigung, auch die haben noch die Möglichkeit. Sie haben heute gegen Mike Bryan und Jack Sock verloren. Kubot und Mello sind raus. Marach Pavic haben heute mit 4-6 und 6-7 gegen Mike Bryan und Jack Sock verloren. Und Mike Bryan und Jack Sock haben meiner Meinung nach bislang den stärksten Eindruck von allen 8 Doppeln hinterlassen. Weil Mike Bryan ist gut drauf, ist wirklich sehr gut drauf. Und Jack Sock, ich habe immer das Gefühl, er nimmt den Wettbewerb nicht ganz so ernst, er nimmt ihn etwas lockerer als Mike Bryan, aber er zeigt immer wieder, was für ein ungehöriges Potenzial er hat.
Ja, das gehört natürlich zum Gesamtkunstwerk Sock irgendwie dazu, dass er das nicht ernst nimmt. Das ist dann so wie die 13-Jährigen, die vor Coolen es nicht alles zugeben können, obwohl es kann das ja auch noch später im Leben passieren. Aber daran erinnert es manchmal bei ihm. Er will vielleicht auch nicht sein ganzes Potenzial zeigen. Vielleicht sind die Erwartungen dann zu hoch. Wer weiß es schon. Es ist auf jeden Fall immer interessant, wie er mit sich selber umgeht, und dieses kein Bock haben hat er wirklich zu einer Kontroverse am Anfang des Jahres geführt, wo er jedem in Auckland bei dem Turnier zeigte, ich habe wirklich keinen Bock, und dann nachher der Turnierdirektor gefordert hat, dass er seine Antrittsprämie wieder zurückgibt, weil er es zu sehr gezeigt hat mit dem keinen Bock. Aber nennen wir es jetzt mal Nonchalance, die Sock dort vor sich herträgt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wort ist, über das er schon lange reflektiert hat, aber wir unterstellen ihm das jetzt einfach mal.
Nonchalance war bis jetzt auch noch kein Ausdruck, den ich mit Jack Sock in Verbindung gebracht habe, aber ich mag ihn sehr. Das gefällt mir, Philipp. Jack Sock in seiner nonchalanten Art hat heute dazu beigetragen, dass Mike Bryan und Jack Sock auch ihr zweites Einzel oder ihr zweites Doppel gewonnen haben und dort jetzt quasi nicht mehr aus dem Halbfinale zu verdrängen sind, und sie machen im Moment mit den stärksten Eindruck beim Doppel. Aber dieses Daily kann noch nicht zu Ende sein. Philipp, und jetzt muss ich mal eine kleine Lobrede halten. Heute hat Agnieszka Radwanska ihren Rücktritt bekannt gegeben, hat gesagt, mein Körper macht einfach nicht mehr das Profitennis mit. Nach 13 Jahren, in denen ich auf der Tour gewesen bin, Ich habe nichts zu bereuen, es ist alles in Ordnung, ich werde dem Tennis erhalten bleiben, aber ich kann leider, leider nicht mehr auf höchstem Niveau spielen. Das hatte sich im letzten Jahr schon etwas angedeutet. 20 Titel hat sie auf der WTA-Tour geholt. Das Einzige, was ihr verwehrt geblieben ist, ist der Sieg bei einem Grand Slam. Sie stand im Finale in Wimbledon 2012. Sie stand viermal im Halbfinale eines Grand Slams, zweimal bei den Australian Open, zweimal dann noch in Wimbledon 2013 und 2015. Sie hat die Tour Championships 2015 gewonnen. Ich habe es gesagt, 20 Turniere hat sie insgesamt gewonnen, auf der WTA-Tour, zwei dann auch noch im Doppel, einmal mit ihrer Schwester Ursula Radwanska, einmal mit Daniela Hantuchowa. Sie hat seit 2013 jeden WTA Hotshot of the Year gewonnen. Sie hatte nie den Killerschlag, aber sie hat eine unglaubliche Variabilität an den Tag gelegt, sodass fast jedes ihrer Spiele in ihrer höchsten, in ihrer besten Zeit nicht ein Kunstwerk war, aber immer gut anzuschauen war, weil sie halt unglaublich viele Facetten dieses Tennis auf sich vereint hat. Nur halt nicht diese Powerschläge, die zum Beispiel andere Spielerinnen hatte. Mit Agnieszka Radwanska geht eine ganz große des Tennis ab. Und das möchte ich jetzt mal mit meiner Lobhudelei, das sei mir jetzt mal verziehen.
Ja, aber das Große, das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Weil wenn wir über diese Zeit des Damentennis in 15 Jahren nachdenken, dann wird sie ein Name sein, der uns immer wieder einfällt. Weil sie das Tennis mitgeprägt hat, weil sie aufgefallen ist im positiven Sinne in diesem Tennis. Und es gab, so wie man das so ein bisschen auf Twitter auch verfolgt hat, immer wieder sehr, sehr Strenge unter ihren eigenen Fans, die mehr von ihr erwartet haben und die gerne wirklich den großen Titel gesehen haben. Und im Endeffekt war es der Aufschlag, der dem großen Titel im Wege stand, wobei Wimbledon 2013, da wird sie sich wahrscheinlich sehr drüber ärgern, dass sie das damals nicht gewonnen hat. Das war, wo sie gegen Sabine Lisicki im Halbfinale ausgeschieden ist und gegen Bartoli im Finale gespielt hätte. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo sie sich wirklich drüber ärgert. Das war so ein bisschen der ihr auch ohne den Aufschlag unter den Fingern durchgeflossen ist, der Titel. Aber davon ab hat sie aus dem, was sie hatte, finde ich, nahe am Maximum rausgeholt und dabei eben wirklich einen richtigen Charakter geschaffen. Einen Tennismenschen, an den wir uns immer erinnern werden. Und das ist doch fast mehr wert, als wenn sie jetzt irgendwo einen Grand Slam mitgenommen hätte, darüber hinaus aber irgendwie nicht den großen Eindruck hinterlassen hätte. Und natürlich, diese Hotshot-Geschichte hat über die Jahre dazu beigetragen, aber sie hatte ja auch darüber hinaus, abseits des Courts, durchaus so ein bisschen eine goofy Persönlichkeit, so relativ lustig, durchaus auch selbstironisch und wusste sich durchaus zu verkaufen, ohne sich dabei zu offensiv zu verkaufen. Und das hat sie, denke ich, auf charmante Weise gelöst und sie hat ein sehr spannendes Tennis häufig gespielt, was eben auffällig war, weil es dem anderen so unähnlich war.
Ich glaube, sie gehört zu den allerbesten Spielerinnen der Geschichte des Damentennis, die nie einen Grand Slam gewonnen haben. Mir fällt jetzt noch Pam Shriver vielleicht an, aus den älteren Tagen dann noch. Ansonsten,
ja, man könnte jetzt natürlich jemand wie wahrscheinlich Petrova in die Runde werfen, ja, aus den letzten 15 Jahren, die wahrscheinlich mehr aus ihrem Spiel hätte holen sollen. Und wahrscheinlich fallen uns gerade 10 Spielerinnen nicht ein, die wir unbedingt erwähnen müssten. So ist es ja leider immer. Aber ich würde dir zustimmen, dass, wenn man ihre ganze Karriere anschaut, dass da ein Grand Slam-Titel drin war. Aber sie hatte natürlich auch das Pech. Ihre beste Phase kam in dieser Renaissance von Serena Williams, ja, wo Serena wirklich dominiert hat. Und das Wimbledon-Finale, was sie gegen Serena verloren hat, was sie ja sogar noch einen Matchball abgewehrt hat, den dritten Satz damals getragen hat, das hätte sie wahrscheinlich gegen die meisten Spielerinnen gewonnen. Und natürlich, das Bittere war dann diese Halbfinalniederlage 2013. Und ohne das würden wir wahrscheinlich ganz anders über sie sprechen. Aber ich glaube, es gibt wenig zu bereuen im Tennisleben von Agnieszka Radwanska.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das letzte Mal, als sie so eine Lobhudelei auf einen Spieler gebracht habe, das war, glaube ich, Patrick Rafter, aber da habe ich noch keinen Podcast gemacht, von daher. Das muss man jetzt mal verziehen.
Es würde mich auch einfach interessieren, wie sehen die Leute sie? Denken sie, das ist ein verschenktes Talent oder das war ein bisschen langweilig, weil eben nicht so viel Hau drauf drin war? Oder hat sie sich nicht weiterentwickeln können? Oder ist sie eben für die Leute diese Artistin gewesen, die das Maximum aus allem rausgeholt hat und die so kreativ gedacht hat? Das würde mich wirklich interessieren, wie die Mehrheit der Tennis-schauenden Menschen sie so sieht.
Ja. Schreibt uns das auf Twitter oder auf Facebook. Facebook.com/chipandcharge oder Twitter @chipandcharge ist dort unser Handle. Schreibt uns, was ihr von Agnieszka Radwanskas Karriere in Erinnerung behaltet. Und Auch Novak Djokovic wurde auf Agnieszka Radwanska angesprochen, weil was er für Erinnerungen an sie hat. Ich meine, sie ist nicht tot oder so, sie hat nur ihre Karriere beendet. Und das hat er geantwortet und das hören wir jetzt mal.
Well, that's a surprise, to be honest. I didn't see that coming. Well, she decided that she doesn't want to compete at tennis. I wish her really all the best in any future endeavors that she has in her life. And I remember her, and I think many of us in tennis, as one of the smartest women's tennis players that I have seen. A great variety. Doesn't have any big weapons in the game. Strong shots like maybe Serena with serve and forehand, but she just anticipated so well the play of her opponents, and you know, she absorbed the speed of the ball so well, and she had slice and drop shots in her game, which you don't see that very often, and that's why she was so successful.
Auch Novak Djokovic, nur voll des Lobes über sie.
Ja, ich bin mir sicher, wenn Roger Federer morgen danach gefragt wird, dann gibt es auch ein positives Wort. Ich glaube, er ist jemand, der das häufig betont hat, dass sie eine der Spieler und Spielerinnen ist, denen er am liebsten zuschaut oder denen er gerne zuschaut. Und Djokovic hat ja hier relativ dezidiert über das Damentennis gesprochen, aber ich würde das viel breiter aufziehen. Sie war eine Ausnahmeerscheinung im Tennis an sich. Natürlich, es gibt sie überall auf beiden Seiten, die kreativen Spieler und Spielerinnen, aber sie, denke ich, hat da durchaus nochmal was ihren ganz eigenen ihre ganz eigene Interpretation dieses variablen Tennis gehabt. Das ist lustig, wir haben das Wort noch gar nicht benutzt. Dabei ist sie natürlich eigentlich das Maskottchen dafür, wenn wir von Variabilität sprechen, eben wirklich ihre Winkel und Spins und was sie sich dort überlegt und wie sie dann angreift und wann sie hier ans Netz kommt. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen wirklich ein Maskottchenstatus, den sie dort ausgefüllt hat. Und wenn wir von sowas sprechen, dann meinen wir so ein Spiel wie Agnieszka Radwanska.
Ja, absolut. Und damit ist unsere Lobhudelei zu Agnieszka Radwanska beendet. Aber das ist noch nicht das Ende dieses XXL-Dailies hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de, weil wir haben jetzt hier noch Moritz Lang heute zum Interview gehabt, beziehungsweise ich hatte ihn zum Interview hier. Wir haben viele deutsche Journalisten hier vor Ort und da habe ich mir den Moritz Lang mal geschnappt und über sein Tennisjahr 2018 gesprochen. Und wie er bisher die ersten Tage hier bei den ATP-Finals dann gesehen hat. Moritz Lang ist der quasi Field-Reporter für Sky bei den großen Tennisturnieren. Und da hören wir jetzt dann nochmal rein.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Moritz Lang von Sky, herzlich willkommen in dieser kleinen, aber feinen Radiokabine.
Sie ist zu klein.
Sie ist zu klein, ja. Aber ich will ja nicht meckern, ich habe eine Radiokabine, von daher.
Die ist super. Und ich finde übrigens immer sehr amüsant, ich will auch nicht meckern, aber ich tue es jetzt natürlich, wenn man ins Media Center kommt und da die Written Press sieht und hier die Hörfunkstation und das Ganze vom TV-Compound aus macht, weil ich nehme dich nachher mal mit zu uns.
Gerne.
Schäbiger geht nicht. Ist kein Witz. Der Fernseher bei uns für alle Broadcaster ist so groß wie dein Laptop-Bildschirm und ein Mini-Raum. Außer NHK hat ein eigenes Zelt. NHK, für alle, die es nicht wissen, japanischer Sender und die haben großes Interesse an Kei Nishikori.
Ja, wir schauen hier nebenher gerade John Isner gegen Marin Cilic. Wie fällt dein Fazit der ersten Tage hier von den ATP-Finals aus?
Ich muss jetzt ein bisschen Seelenstriptease hier machen. Schwierig. Ich kann meistens gar nicht so viel Tennis gucken, wie man das meinen möchte von einem Tennisreporter. Hängt damit zusammen, dass wir viel außenrum machen. Also natürlich bin ich vorher bei der Anmoderation, da kriege ich diesen ganzen Walk on Court kriege ich gar nicht mit. Während der Matches schalten wir auch teilweise und da versuche ich dann ein bisschen meinen Senf zuzugeben bei Sky, habe aber tausend andere Sachen im Kopf. Dazu kommt E-Mails schreiben und. Also muss ich eingestehen, ich verfolge Matches nicht hundertprozentig mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Mhm. Trotzdem versuche ich es natürlich und kann sagen, ja, nicht. Ist nicht so doll. Aber war es übrigens im vergangenen Jahr auch nicht.
Nee, ich habe nochmal nachgeguckt, 2014 hatten wir ein ganz katastrophales Jahr, wo eine Gruppe, glaube ich, nur 6-1, 6-1, 6-3, 6-1 etc. gelaufen ist. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht kennen, aber was halt heute dann auch wieder von Alexander Zverev in der Pressekonferenz angemahnt worden ist, die Saison ist zu lang. Er ist jetzt 21 und ist wirklich ein starker, also er ist sehr verbal dabei, um zu sagen, Leute, die Saison ist zu lang, ich spiele nächstes Jahr den Davis Cup im Finale nicht mit etc. Er will schon dieses Thema aufwerfen dann auch.
Ich finde es ganz toll, was Alexander Zverev übrigens da macht. Einer der wenigen Spieler überhaupt, der sich so klar positioniert in nahezu allen möglichen Facetten, also zu jedem Thema. Und klar, der spricht es ganz deutlich an, wobei man ihm dann wiederum ankreiden kann. Kam ein schöner Tweet von, wie heißt der Kollege, David Law.
Mhm.
David Law, der geschrieben hat, naja gut, er fährt halt nach Acapulco und nimmt die Antrittsprämie von angeblich 400.000. Ich glaube fast, dass die höher war. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das muss er auch nicht spielen.
Ja.
Er kann auch Dinge auslassen, aber da geht es dann auch ums liebe Geld und ich weiß nicht um was noch alles. Also da muss er sich auch selber so ein bisschen hinterfragen. Aber tendenziell stimme ich ihm zu, der Kalender ist total überfrachtet. Also was will man jetzt noch reinpressen?
Ja, und wir kriegen morgen eine Pressekonferenz zur neuen ATP-WM, die ab Januar 2020 dann stattfinden soll. Dann werden wir, so wie es jetzt im Moment aussieht, nächstes Jahr Ende November das Davis-Cup-Finale haben über eine Woche und 6 Wochen später dann die ATP-WM. Wie das alles zusammenpassen soll, das kann mir im Moment noch keiner sagen.
Nee. Also sehe ich noch lange nicht. Ich persönlich habe große Sorgen um den Davis Cup, weil ich sage, die werden nicht viel Zeit bekommen. Die Zeit ist so kurz. Mal gucken, ob die nächstes Jahr überstehen, wenn da kein einziger von den Top-Leuten antritt. Mhm. Dann können noch so viele Versprechungen kommen in Sache Kohle. Wenn die nicht reinkommt auf der anderen Seite, TV-Gelder etc., PP, Eintrittsgelder, ja, wie soll das dann weitergehen? Also das muss schnell passieren. Übrigens, ich muss leider jetzt nochmal zurück zur PK von Zverev, weil da eine Aussage noch total bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du auch so hochgeschreckt bist, als er über Ivan Lendl und dessen Anspruch gesprochen hat. Er wurde gefragt, wie es denn ist, ob Lendl ganz genau darauf achtet, wann er zum Training kommt und auf seine Disziplin. Mhm. So wurde es, glaube ich, gefragt. Und er sagt, nee, so ist der Lendl nicht, sonst hätten wir nie zusammengefunden.
Ja.
Da schrecke ich hoch und denke mir, hoppala, Juan Carlos Ferrero, der hat wohl doch ein bisschen recht gehabt, als er Zverev vorgeworfen hat, der kommt nie pünktlich zum Training, der nimmt das alles nicht so genau, ist wohl doch was dran.
Scheint so, auf jeden Fall, also die Bemerkung von Alexander Zverev, die hat mich auch aufschrecken lassen auf jeden Fall, da hat er gesagt, wäre er ein Disziplinfanatiker, Lendl, so, dann wäre diese Zusammenarbeit nur eine sehr kurze gewesen, das waren so ungefähr die Worte von Alexander Zverev. Lass uns mal von dem Tagesgeschehen hier bei den ATP-Finals zurückgehen aufs Jahr 2018. Wir fangen jetzt schon so an mit den Jahresrückblicken. Mhm. Ja. Ich hatte mit Florian Heer von tennistourtalk.de schon darüber gesprochen, tennistourtalk.com übrigens. Wie war dein Jahr? Ihr habt jetzt die Tausender übertragen, ihr habt die 500er zum Teil fast alle übertragen, ihr habt das Wimbledon-Turnier übertragen. Wie ist das Jahr aus deiner Sicht gelaufen? Du warst ja auch häufig vor Ort.
Ich suche gerade nach einem schönen Verb. Es war wunderbar. Es war großartig. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, eben weil wir auf vielen Turnieren waren. Ich glaube, ich war selber bei 8 Turnieren vor Ort und das hilft natürlich als Reporter sehr, weil man so langsam immer mehr die Spieler kennenlernt, aber auch die ATP versteht, wie das ganze Konglomerat zusammenarbeitet und was man machen kann, was man machen muss, um irgendwie an Interviews zu kommen, an Informationen und. Das macht sehr viel Spaß. Und ich habe tolle Erinnerungen an das Tennisjahr.
Ein Bild, was ja auch wahrscheinlich bei einigen ein bisschen hängen geblieben ist, wie Alexander Zverev bei dir Huckepack nach dem Turniersieg in München raufgesprungen ist. Damals eine ungeplante Aktion. Jetzt gibt es immer dann so ein bisschen die Diskussion hier, der Abstand zwischen dem Journalisten und den Spielern. Wie soll der sein, etc.? Wie handhabst du das?
Also ein großer Vorteil von Sky ist, dass wir angehalten sind, uns zu siezen am Mikrofon. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich eher so der Kumpeltyp bin und dazu neige, alle zu duzen. Und das ist im Tennis ganz großer Sport, dass man sich gegenseitig duzt, und ich mache das auch abseits der Kamera, weil ich tatsächlich auf Augenhöhe mit denen bin und die bitten mich ja sogar darum, sie zu duzen. Also gerade ein Dominik Thiem, mit dem ich mich sehr gut verstehe, aber auch ein Alexander Zverev sagt, hey, bitte sag nicht sie zu mir. Mhm. Nur mit dem Mikrofon machen wir das, und das hilft sehr, weil dann bleibt es mir immer noch möglich, die kritischen Fragen zu stellen. Es macht es mir einfacher. Mhm. Wobei wir auch sagen müssen, so die hochbrisanten Themen besprechen wir nicht. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Interviews, die ich führe, meist nach dem Match sind. Mhm. Das heißt, da sind drei Fragen, und die kann ich dir jetzt schon sagen. Das erste ist zum Match, das zweite ist zur Physis, und das dritte ist zum Match, das ansteht. Mhm. Mehr oder weniger, das ist es. Natürlich, manchmal breche ich da aus, versuche was zu ändern, aber so viel mehr drüber raus geht dann auch gar nicht.
Mhm. Deine Highlights, du hast gesagt, du warst auf 8 Turnieren dieses Jahr, so, so deine Highlights, wir sprechen gleich nochmal über dein Match des Jahres, aber so die Highlights dieses Jahres, du warst in Monte Carlo ja zum Beispiel, du hast es gestern zu mir gesagt, hässlichste Stadt Europas.
Ich finde Monte Carlo ganz schrecklich, dass die Leute da hinziehen, um Steuern zu sparen. Meine Herren, muss das wichtig sein, noch ein paar mehr Kröten auf dem Konto zu haben. Nee, ich mag die Stadt nicht, aber das Turnier ist ganz toll, ja. Ist wunderbar. Also wir hatten bestes Wetter, ich weiß nicht, ob es das jemals gab, keinen einzigen Regentropfen, nur Sonnenschein. Und dann guckst du da auf dieses türkise Meer der Côte d'Azur. Ich liebe Frankreich, wirklich, ich liebe die Franzosen, ich mag es sehr gerne da. Und man merkt schon auch, die Spieler finden es auch nicht so verkehrt, dort zu sein. Dazu dann die rote Asche vor dem Türkis, also visuell ist es ein Traum. Und dazu kommt endlich wieder Sand. Ich habe mich wirklich gefreut, dann, dass die Sandplatzsaison so richtig losgeht dort in Monte Carlo. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Und das gehört sicher mit zu einem Highlight, auch dank des Wetters. Und dann lustigerweise, wenn du sagst, was mir hängen geblieben ist, ist ganz skurril. Zu den Matches kommen wir ja noch, deswegen kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unsere Unterkünfte. In Monte Carlo haben wir in einem wunderbaren Airbnb gewohnt, zu dritt. Ein Producer ist dabei, ein Kameramann und ich. Und da hatten wir Zugang zum Meer. Das war ein altes, abgeratztes Hotel, und da waren Wohnungen drin, die man mieten konnte. Total super, der Vermieter, ein Traum. Dann muss ich natürlich jetzt an Paris-Bercy denken. Da haben wir auf einem Hausboot gewohnt. Ja. 5 Minuten von der Arena entfernt. Und ehrlich gesagt, das macht ja das Arbeiten für mich eigentlich aus, mit wem ich dort vor Ort bin, wie viel Spaß wir die Woche über haben und was wir außenrum so erleben. Bei Tennis haben wir alle schon ziemlich viel gesehen. Das ist dann so noch das on top, was es für mich wirklich ausmacht.
Ja. Was erwartest du dir von 2019, beziehungsweise wie geht es für dich erstmal in 2019 mit dem Tennis weiter? Ist es dann auch erst wieder Rotterdam? Dieses Jahr haben wir zusammen Rotterdam gemacht.
So ist es. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Rotterdam war das zweite Mal, dass ich dort war. Ich gehe schwer davon aus, dass wir Rotterdam wieder besetzen. Ganz einfach, weil das jetzt das erste Turnier ist, das Sky überträgt. Das ist das erste 500er im Jahr. Und dann muss ich aber gucken, wie ich mal das mache mit den Turnieren, denn die Reiserei hat ein ganz großes Problem. Das ist immer schwierig, Leuten draußen zu verklickern, dass das auch nicht nur wunderschön ist. Ich habe zu Hause eine Familie mit 2 Kindern und eine Frau, die ich unglaublich vermisse, und natürlich FaceTime hilft so ein bisschen, aber auch nicht wirklich, wenn ich da diese Woche, dieses Jahr war es dann insgesamt mit An- und Abreisetage sicher 10, 11 Wochen, die ich weg war. Mhm. Und das schmerzt dann einfach auch. Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich das nächstes Jahr mir etwas besser aufteilen kann mit einem Kollegen. Auf der anderen Seite will man ja da auch wieder dabei sein. Also es ist eine Krux, eine kleine.
Das Leben ist nicht nur Pommes und Disco.
Stimmt. Ja, schön, Pommes und Disco.
Das Match des Jahres, was war es für dich?
Du hast mich ja vorbereitet. Du hast ja gesagt, ich soll mir schon ein bisschen was überlegen. Deswegen bin ich hier klar im Vorteil. Und dann versucht mir immer so ein bisschen nachzudenken, was waren denn eigentlich die geilen Matches? Ich tue mich echt schwer. Ich muss zugeben, ich habe Federer Del Potro nicht gesehen.
In den Wells?
Genau.
Ja, hat das gesagt?
Ja, und das geht ja rum. Natürlich Highlights angeguckt, klar. Aber wenn man es nicht ganz gesehen hat, ist es was anderes. Ich stand ganz einfach vor 2 Wochen in der Halle, Paris-Bercy, Federer gegen Djokovic. So, und da kommt dann immer natürlich dieser subjektive Eindruck dazu, das Kribbeln, das Rufen, die irren Franzosen, die haben Nagel im Kopf allesamt und vorher noch Lack gesoffen, und da drehen die da in der Halle durch, und das macht's halt einfach aus.
Ja gut, das Spiel war ansonsten, war auch für den normalen Fernsehzuschauer auch eine Pracht.
Grandios, die zwei, die pushen sich gegenseitig, das ist super. Und noch eins, wenn ich 2 nennen darf.
Ja, sehr gerne.
Das war Nadal gegen Djokovic. Wimbledon.
Wimbledon. Mhm.
Und zwar kommen da so viele Geschichten zusammen. Für mich einmal die Nummer, dass das Dach zugeblieben ist, dass dann Djokovic die Entscheidung hatte, es zuzulassen. Mhm. Dann kam natürlich wieder, oh, ist das fair, ist das das, ist das in Ordnung und. Finde ich toll, weil das sind die nächsten Diskussionen, die man anwirft so. Und was für mich dann auch wieder sehr subjektiv gut war, wir waren fertig mit der Arbeit, ich habe meine Akkreditierung runtergerissen, habe mich an Henman Hill gesetzt, habe einen Pimms getrunken, vielleicht waren es auch zwei, und habe es komplett als Fan geguckt. Mhm. Und alle für Nadal auf Henman Hill. Ich war nicht für Nadal.
Du warst für Djokovic.
Ja, ich habe ihm irgendwie, ich dachte mir wirklich, kommt der wieder? Ich dachte mir, bis zu diesem Halbfinale sehen wir den Djokovic nochmal. Eigentlich braucht's den doch verdammt nochmal. Und wir haben ja wirklich daran gezweifelt, ob das Comeback so gelingen kann Anfang des Jahres. Indian Wells, Miami, Fulton. Ein Schatten seiner selbst. Und Queens hat man schon so merken können, naja, so ein Finale gegen Cilic ist nicht so verkehrt. Und dieses Spiel ist sicher ein Schlüsselspiel in 2018 für Novak Djokovic gewesen. Und das dann so hautnah zu erleben, ich war zwar nicht drinnen beim Tiebreak, aber auf Henman Hill draußen, als es schon nachts, weiß ich gar nicht, 22, 30, keine Ahnung war. Nee, ich glaube, ein bisschen früher hören die auf. Ich kann es mir nicht merken. Mhm. Das war Gänsehaut so für mich.
Und jetzt inzwischen hat man wieder das Gefühl, ist er ähnlich gut wie damals, als er die 4 Grand-Slam-Titel alle gehalten hat?
Ich hatte vorhin schon mit Kollegen mich unterhalten und da habe ich die These aufgeworfen. Ich bin mal gespannt, wann wir anfangen, darüber zu reden, dieses nicht Career Grand Slam, sondern Jahres Grand Slam. Novak Djokovic kann ihn holen. Als er seinen Grand Slam bei den French Open gewonnen hat, haben wir alle davon gesprochen. Da gab es nur noch dieses Thema. Djokovic, holt er dann jetzt auch noch Wimbledon und US Open? Und keiner hat daran gezweifelt. Und ich glaube ganz fest daran, dass es wieder losgeht.
Niemand hat damals daran gezweifelt, dass Serena Williams den Grand Slam holt, als sie dann gegen Roberta Vinci ausgeschieden ist.
Also ja, alles möglich.
Du bist noch bis zum Ende der Woche her. Hier, Moritz Lang, vielen Dank für deine Zeit.
Klar.
Ja, Philipp, gab viel zu besprechen heute.
Tja, wir kriegen ja, also ich meine, wir witzeln immer ein bisschen intern, dass wir zu allem eine halbe Stunde hinbekommen. Heute haben wir die halbe Stunde überschritten, aber es war auch ein unterhaltsamer und spannender Tag und wir hatten angekündigt, gibt's News, abseits von London reagieren wir darauf. Wenn Agnieszka Radwanska zurücktritt, dann ist das ganz definitiv News und war dann eben auch noch ein paar Minuten wert, darüber zu sprechen.
Absolut. Und das soll es aber für heute gewesen sein. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über gute Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten, ich habe es vorhin schon gesagt, folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Und morgen sind wir wieder da. Morgen um 14 Uhr geht es dann, 14 Uhr englischer Zeit, 15 Uhr deutscher Zeit, geht es dann weiter. Wird auf Sky übertragen. 21 Uhr dann das späte Spiel dann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.